ARD.
Debbies Mann hat unabgesprochen einen Seitensprung mit einer Prostituierten. Rauswurf wäre bei vielen Beziehungen wahrscheinlich der Fall. Aber Debbie und ihr Mann, die klären es anders. Unter dem Motto, nicht Debbie und das Problem machen Front gegen ihn, sondern sie und ihr Partner arbeiten gegen das Problem. Wie schwierig der Weg war und ist, was für Lösungen die beiden für sich gefunden haben und warum damit nicht einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das erzählt sie uns bei GJH. Leider war sie nicht bei uns im Studio. Das hört ihr auch an der Aufnahmequalität. Wir bitten euch aber, da großzügig zu sein und das zu entschuldigen.
Hätten meine Sklaven-Kunden alle so verständnisvolle und reflektierte Frauen, dann gäbe es, glaube ich, wirklich viel weniger Geheimnisse, belastende Geheimnisse auf dieser Welt.
Diese ganze Schuld, die wird uns ja von außen aufgebürdet, aber es gibt eben Wege, sich nicht so schuldig zu fühlen, indem ihr einfach nichts tut, was wirklich scheiße ist. Mhm. So.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist GJH, der Gangster, der Junkie und die Herrin. Und mit der Herrin geht's auch gleich los. Es ist Nina Workhardt zu meiner Rechten diesmal.
Ungewohnt. Gut geht's. Danke für diese Anmut. Nina Workhardt, wer sie noch nicht kennt, seit 10 Jahren Domina, also die Herrin in der Runde. Ist nicht nur eine Rolle, sondern das ist wirklich mein Job, das ist wirklich mein Leben und ich nehme euch gerne mit in mein Milieu.
Jawollo, und neben dir, zwischen uns, das ist ja ganz ungewohnt, sitzt Roman Lemke.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ach, endlich wieder eine neue Episode. Ich bin Roman Lemke, 39 Jahre, habe 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster an den Tag gelegt. Heute bin ich Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz und mache Präventionsarbeit. Punkt.
Oh, das war, der kam plötzlich.
Ich bin
Maximilian Pollux, trinkt seinen Kaffee mit Hafermilch und war mal im Gefängnis.
Für 2-3 Momente.
Für ein paar Momente. Und jetzt sage ich euch was. Wir sind ja normalerweise jetzt, bald sind wir immer auf Twitch. Wir wollen aber da langsam reingrooven. Ihr konntet uns jetzt schon auf Twitch sehen. Wer das noch nicht mitbekommen hat, ihr könnt dort interaktiv Fragen stellen, euch beteiligen an den Diskussionen. Ihr könnt sogar technische kleine Gimmicks wie, ihr könnt das Licht verändern, ihr könnt einen Schleudersitz bedienen für einen Roman, wenn was ist, oder mir von der Seite hier einen Stromschlag verpassen. All das nur auf Twitch.
Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr das neue Format so gut annehmt. Und wir haben ja nicht nur ein neues Format hinzugefügt, sondern wir haben auch ein neues Motto. Und heute dazu auch noch einen Gast. Max, wie heißt unser neues Motto?
Ich dachte, es wäre eine gute Idee.
Da kann so vieles kommen.
Genau, wir haben einen Gast heute, die Debbie. Hi.
Hi, ja, ich bin treue Podcast-Hörerin schon seit Staffel 1 und ich habe fälschlicherweise gedacht, dass ich mit weder dem G noch dem J noch dem H was zu tun habe in meinem Leben.
Okay.
Und dann ist plötzlich das Thema H, also die Hure, in meinem Leben aufgetaucht und hat gedroht, meine Ehe zu zerstören.
Oh, spannend.
Und dank eurem Podcast ist die Ehe zu meinem Mann besser als je zuvor.
Wow.
Und das war auch meine gute Idee,
genau,
die ich hatte.
Kannst du es mit einem Satz?
Kommunikation auf eine neue Ebene zu heben.
Also, nenne ich es jetzt mal. Okay, also du dachtest, es wäre eine gute Idee, die Kommunikation mit deinem Mann auf eine neue Ebene zu heben.
Richtig.
Pauschal würde ich das jedem empfehlen, Kommunikation.
Warte. Ich versuch's mal im Kopf. Ich denke, es ist eine gute Idee, mit meiner Frau zu sprechen.
Genau.
Nee, ja gut, klingt wie eine verdammt gute Idee. Und wir haben nicht zugeschaltet, denn also bei dir gibt's ein kleines Menschlein, das noch gar nicht mal so lange auf der Welt ist und es jetzt hier nicht nach Baden-Baden reisen wollte. Cool.
Genau, die gibt es so gesehen auch nur wegen euch, da ja die Beziehung zu meinem Mann wegen euch noch besteht. Und kurz nachdem das alles passiert ist, was ich euch gleich erzählen werde, hat sich dann auch die kleine Maus auf den Weg zu uns gemacht.
Was?
Also es gibt einen zeitlichen Zusammenhang.
Das ist ja eine Menge Props haben wir da gerade gekriegt. Dann heißt sie wahrscheinlich Maxim?
Maxima?
Romaxima.
Romaxima. Salat, Junge.
Ja, okay, cool. Ja, Wahnsinn. Okay, aber warte, da müssen wir jetzt...
Wir haben ein Kind gezeugt.
ohne es zu merken. Jetzt haben wir die Empfängnis, ohne dass wir den Spaß dabei hatten. Das ist ja,
nee. Also wenn dir das Ergebnis deiner Liebe mit knapp anderthalb Jahren vor lauter Freude um den Hals fällt, das ist dann auch was.
Auch ist was auch okay? Na gut. Dann müssen wir, ey, wir müssen unbedingt vorne anfangen. Wo kam überhaupt der Need her, dass du gemerkt hast, ey, ich muss mit meinem Mann mehr kommunizieren, ich muss anders kommunizieren? Wo ging die ganze Geschichte los?
Also, dass man mit seinem Partner, in unserem Fall eben auch Ehepartner, reden sollte, das klingt immer so einleuchtend und das klingt auch so selbstverständlich. Aber jeder, der in einer Beziehung ist oder eben auch längeren Beziehung oder Ehe ist, weiß, dass es oft genau an diesem Punkt hängt. Und das habe ich auch schon aus vielen anderen Folgen bei euch rausgehört, auch bei vielen Gästen schon, dieses, hey, hätte ich das mal einfach anders kommuniziert, hätte ich mich da vielleicht mit mir selbst und meinen Bedürfnissen besser auseinandergesetzt, dann wären vielleicht manche Dinge einfach anders gelaufen von vornherein. Ich fange mal vorne an. Ich selber hatte mit einer schweren Winterdepression zu kämpfen in einer Phase meines Lebens. Also mir ging es wirklich nicht gut. Ich habe mich selbst vernachlässigt, ich habe den Haushalt vernachlässigt, ich war nicht mehr gut drauf, ich war auch nicht mehr cool, also auch im Umgang mit mir war es, glaube ich, nicht mehr so leicht. Mein Mann war zu der Zeit auf einem Lehrgang, der war nicht zu Hause. Wir hatten eine Wochenendbeziehung für etwa ein halbes Jahr.
Darf ich an der Stelle schon mal ganz kurz reingrätschen? Wie sahen denn die Wochenenden aus? Weil ich kann mir vorstellen, aus beiden Perspektiven jetzt erstmal betrachtet, wenn du durch die Depression verständlicherweise natürlich nicht gut drauf sein kannst und er am Wochenende wiederkommt, dann verbessert sich ja die Laune nicht schlagartig, geht ja gar nicht. Was hat das mit euch gemacht?
Das war extrem belastend. Er hat viel Wegstrecke zurücklegen müssen. Der Lehrgang war für ihn extrem fordernd. Er hat auch zu der Zeit seine gesamte Karriere in Frage gestellt. Er hat sich selber gefragt, ob er das weiter durchziehen soll, was er da gerade tut. Ich selber war auch berufstätig.
Der Roman hat es schon gesagt, der hat sogar das starke Wort Depression verwendet für die Zeit, in der es dir jetzt nicht gut ging. Würdest du das eigentlich auch unterschreiben, dass das schon eine Depression war? Oder?
Würde ich ja. Also ich bin nicht diagnostiziert. Ich habe versucht, zu einem Arzt zu gehen, weil es mir wirklich dreckig ging. Ich war wirklich am Grund meiner Existenz. Ich hatte physische Schmerzen, weil es mir mental nicht gut ging. Also das ist jeder, der, glaube ich, so mal eine depressive Episode durchgemacht hat, kann das ein Stück weit nachvollziehen. Also mir ging es richtig nicht gut. Ich wurde leider nicht ernst genommen von den Ärzten, an die ich mich gewendet habe, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Das ist trotzdem ein Riesenproblem. Riesenproblem.
Ja.
Kurze Frage, wie haben sich die physischen Schmerzen bei dir geäußert? Ich glaube, da haben auch ganz viele Erfahrungen mit.
Zuerst war das eine Brustenge. Mhm. Ich habe da teilweise das Gefühl gehabt, dass ich nicht richtig atmen kann. Ich hatte Taubheitsgefühl in den Händen. Mein ganzer Kopf hat sich angefühlt, als wäre er aus Beton gegossen. Mhm. Also ein ganz seltsames, ganzheitliches Körpergefühl, als wäre ich zentralisiert und in mir selbst zurückgezogen. Also wirklich, als wäre ich nur noch eine Hülle, die irgendwie so ein Zombie-Gefühl, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und das gleichzeitig, als würde ich innerlich schreien, aber nach außen war ich eine stoische Maske.
Ohne Emotionen,
also,
ohne Mimik.
Kein sehr schönes Gefühl.
Ja. Und dann kommt ja noch der innere Anspruch irgendwie und die innere Frage auf, warum funktioniere ich jetzt hier eigentlich gerade gar nicht mehr? Ne? Das ist ja dann auch noch ein belastender Extrapunkt. Ne?
Also ich habe mir natürlich Sorgen gemacht, auch um mich selbst, wobei ich in der, ich sag mal, tiefsten Phase nicht mal zum Sorgenmachen mehr in der Lage war. Ich bin arbeiten gegangen, ich bin jeden Tag aufgestanden, ich habe funktioniert nach außen hin. Ich bin auch froh, dass ich meinen Hund habe, der hat mich gezwungen, mich um ihn zu kümmern. Das habe ich auch geschafft. Der hat mich auch gezwungen, dass ich auch wenigstens mal noch ein bisschen rauskomme und so. Also das hat zum Glück funktioniert. Nur leider hat es für meinen Mann nicht mehr gereicht, wenn ich das so vielleicht formulieren kann.
Jetzt habt ihr diese Wochenenden, an denen ja eigentlich beide was vom anderen verlangen irgendwie.
Er kam an den Wochenenden nach Hause, hatte selbst eben mit der angesprochenen Frage zu kämpfen, so, wofür mache ich das ja eigentlich gerade? Er hat extremen Leistungsdruck bekommen. Er musste abliefern, es fiel ihm extrem schwer. Er hatte dort, wo er war, wenig Zeit für sich selbst, auch wenig Privatsphäre und kam dann am Wochenende nach Hause und findet eine Frau vor, die auch total auf dem Zahnfleisch geht. Und er hatte dann das Gefühl, dass er mich mit seinen Sorgen und Problemen nicht jetzt noch zusätzlich irgendwie belasten kann.
Ohne jetzt genau darauf einzugehen, was denn man macht, es ist ein Job, wo man performen muss, wo man schon funktionieren muss und wo auch andere darauf Wert legen, irgendwie, dass man, ja, dass derjenige, wie kann man es formulieren, funktioniert, nicht, ansprechbar ist, oder?
Kennen wir nicht Jobs, wo das nicht gefordert ist?
Das ist ein Job. Genau, also er hatte...
Ich glaube, ich habe gerade einen Job beschrieben. So. Also da musst du hin, es war schon so ein Job, wo du hin musst und wo du dann auch da bleiben musst und du musst die machen, was die dort von dir verlangen, so kann man das so sagen?
Ja, so ungefähr, genau.
Also so ein Job, okay.
Für ihn war klar, dass er das, was er da angefangen hat, jetzt auch durchziehen muss. Die Lehrgänge, die er da besuchen musste, die waren für ihn absolut entscheidend für seinen weiteren Karriereweg. Wenn er da nicht abgeliefert hat, dann hätte er seinen Job auch verlieren können. Und also er hat sich diese, ich bin jetzt der Versorger und Hauptverdiener, total auf die Flagge geschrieben, weil wir auch schon vorhatten, dass wir auch mal Kinder möchten. Also wir beide sind ein Fan vom konservativen Familienmodell. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber für uns war klar, dass wenn wir mal Kinder haben, dass ich dann erstmal eine Weile zu Hause bleibe und mich vorrangig dann um Haus und Hof kümmere. Und er dann eben als Hauptverdiener die Beute ranschafft, sage ich jetzt mal. Und das haben wir besprochen, nur das hat ihn natürlich unter extremen Zugzwang gesetzt, weil dann die gesamte Existenzzeit der Familie von ihm abhing. Auch wenn ich zu der Zeit, wo das eben passiert ist, selber noch berufstätig war und auch noch kein Kind.
Ich will aber schon sagen, dass das, wir sind dann immer sehr schnell mit dem sagen, ja, dass das dann den, der rausgeht und die Beutejagd so unter Druck setzt. Aber gleichzeitig sehen wir gerade bei deinem Fall, dass es andersrum auch einen enormen Druck aufbaut. Weil du musst erstens alles schmeißen, wenn er nicht da ist, musst du alles am Laufen halten. Und zweitens sollst du jetzt auch noch gut drauf sein, wenn er wiederkommt. So. Also das ist ja auch eine Menge Verantwortung.
Total. Und ich stelle mir gerade vor,
Baby bewegt sich.
Baby ist erwacht. Ich kann die kleine Maus in die Trage nehmen
und
mit ihr zusammen hier hinsetzen. Das funktioniert normalerweise.
Wir probieren es.
Sofort wieder da. Ich lasse einfach alles hier so angestellt. Ich fasse nichts an technisch gesehen.
Wir machen es auch transparent. Also wir haben eine Remote-Folge mit einer ganz, ganz jungen Mama. Und ja, jetzt ist das Baby wach. Übers Babyfon konnten wir das gerade alle sehen. Und deswegen holen wir es jetzt her. Und wir gucken, ob es weitergeht. Wenn ihr dann irgendwie Geräusche hört, dann ist es ein kleiner Mensch. Und ja.
Und wenn ihr es nicht hört, dann haben wir die Episode abgebrochen.
Da, genau, wenn ihr das hier nie hört, dann ist es nicht passiert.
So, das, da bin ich wieder.
Hi.
Riesenpaket.
Welcome back.
Gott, wie niedlich.
Ich setze nochmal da an, wo ich gerade ansetzen wollte. Du hast eingangs der Episode gesagt, der Podcast hat eure Ehe gerettet und jetzt ist auch euer gemeinsames Kind da. Und das passt irgendwie so gar nicht zu der Situation, die du gerade beschrieben hast. Zwei Leute mit immensem Druck. Also erfahrungsgemäß und von Leuten, die ich so kenne, man tauscht sich ja aus, geht ja da eigentlich nicht mehr so viel in der Kiste, oder?
Das hast du aber schön formuliert.
Knick, knack,
also ich sag's auch, wie es ist, an Sex war nicht mehr zu denken, weil der normale, ich sag mal, das normale Miteinander schon nicht mehr funktioniert hat. Wir haben kaum noch miteinander gesprochen, die Wochenenden waren ein stummes Nebeneinander herleben. Er hat sich Sorgen gemacht, wie er mir klar machen kann, dass es ihm nicht gut geht. Ich habe auch irgendwie klar zu machen, dass es mir nicht so gut geht. Und das Problem war dann, dass er diese fehlende Sexualität, das anzusprechen, das hat er in dem Moment auch nicht geschafft, weil er gesehen hat, dass es mir körperlich und psychisch nicht gut geht und er dann jetzt nicht derjenige sein wollte, der dann auch noch sagt, ja komm, mach mal beide rein.
Ja, also, vollkommen verständlich. Also, vollkommen verständlich.
Genau.
Ein also Dilemma,
er wollte, er hat gemerkt, dass ich da keinerlei Initiative zeige, auf keine Annäherungsversuche eingehen konnte.
Verständlicherweise.
Genau, er ist dann den Schritt gegangen, also das war ein längerer Prozess, aber er ist dann den Schritt gegangen, dass er zu einer Prostituierten gegangen ist während seines Lehrgangs.
Okay.
Ohne er dachte auch, er könnte mir das verschweigen, aber das hat dann...
Ah, das ist ja okay.
Also es war ohne es mit dir zu kommunizieren, es war ohne sozusagen um... nee, in der Ehe kannst du das, ist es genauso formuliert, richtig, ohne nach Erlaubnis zu fragen.
Ja.
Genau.
Okay.
Genau, also es war, wir haben aber über das, was ich gerade sage, wir haben das nicht ausgesprochen. Weder ich habe gesagt, hör mal, mir geht's scheiße, er hat auch nicht gesagt, mir geht's scheiße. Wir haben uns beide an den Wochenenden nur gegenseitig versucht, irgendwie nebeneinander her zu funktionieren, haben uns dann sonntags wieder getrennt, er ist wieder zurückgefahren. zur Arbeit. Ich bin zu Hause geblieben, bin selber arbeiten gegangen und dort ist es dann eben so weit gekommen, dass er es nicht ausgehalten hat und zu einer Prostituierten gegangen ist.
Jetzt, weil das ist nicht aushalten, da stoßen sich wahrscheinlich viele Leute dran gerade. Aber ich habe so, ich glaube, eine Sache ist, die ist mir auch erst vor ein paar Jahren so richtig bewusst geworden, und zwar dieses, dass es, ich würde jetzt nicht mal Männer und Frauen sagen, aber es gibt Menschen, die Sex benutzen, um Spannung loszulassen, um sich selbst zu erleichtern, um auch einfach mal ja Druck wegzubekommen. Und es gibt eben Menschen, die unter Druck nichts weniger haben wollen als Sex.
Das stimmt, das sind genau diese zwei Lager.
Ja.
Würde ich genau so sagen.
Oh, man muss aber noch dazu sagen, dass, also ich meine, Sex ist ein Grundbedürfnis, also Fortpflanzung ist ein Grundbedürfnis. So, das kann natürlich auch wirklich zu Spannungen führen, also immensen Spannungen, wie man ja in eurem Beispiel sieht, dass wenn darüber nicht geredet wird, und es ist auch ein Thema, ich habe das schon oft in diesem Podcast gesagt, ich habe das Gefühl, über Drogen ist es viel einfacher zu reden als über echte Intimität. Mhm. Man spricht ja über seine Bedürfnisse gar nicht so wirklich, selbst in der Ehe.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich mal gesagt habe, nein, ich möchte nicht. Und er dann direkt gesagt hat, ja gut, dann müssen wir woanders. Also das war eine Phase, in der sich das aufgebaut hat, in der wir bestimmt seit einem halben Jahr dann keinen Sex mehr miteinander hatten und auch sonst keine Form von Intimität. Und das ist nämlich nachher genau der Punkt, auf den ich noch hinaus möchte, dass auch sonstige körperliche Zärtlichkeiten irgendwie eingefroren sind. Weil ich konnte aus mir heraus gar nichts mehr initiieren. Also man kann sich wirklich wie so ein Zombie vorstellen, der es mit Glück schafft, morgens aufzustehen. So. Und wir sind nur noch nebeneinander hergegangen. Es war ein langer, schleichender Prozess. Und also bisher war das in unserer Beziehung auch noch nie ein Problem. Wenn einer von beiden Lust hatte und der andere vielleicht nicht, dann hat man darüber gesprochen und dann war das auch völlig okay bisher. Also wir hatten da eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander und wir beide sind auch nicht prüde. Wir hatten eigentlich eine sehr erfüllte Sexualität. Wir haben auch experimentiert miteinander. Ich wusste auch, dass er in seiner Vergangenheit auch schon mal bei Prostituierten war, als er Single war. Das war für mich auch nie ein Problem. Also das sind alles Themen, über die wir grundsätzlich gesprochen haben. Und das ist nämlich genau der Punkt. Es gab eine Kommunikation zum Thema Sex und auch unkonventionelle Themen. Wir haben auch zusammen eben den GJH-Podcast teilweise gehört. Wir haben da richtig interessante Diskussionen geführt. Wir haben da über Themen gesprochen, wo ich denke, dass da andere Paare vielleicht schon vielleicht nicht so sehr drüber sprechen. Und deswegen hat mich das Ganze noch umso mehr erstaunt,
dass er
kann etwas zu mir nicht sagen, ja?
Darf ich ganz kurz einhaken, indem ich frage, wie sonst so eure, also abgesehen von der sexuellen Komponente, eure Intimität, umarmungstechnisch und so aussah, weil das ist ja auch eine Form von Nähe, von Intimität. Mhm. Und ist das vielleicht, also ist jetzt nur eine Annahme von mir, ne? Hättest du das in deiner, in der Zeit, wo es dir nicht so gut ging, gebraucht?
Das kann ich momentan nicht beantworten, weil ich im Moment ein ganz anderer Mensch bin als die Person, die damals so zombie-mäßig durch die Gegend gegangen ist. Ich kann es dir nicht beantworten tatsächlich. Ich denke, mein Mann hat sich aus Angst, dass er mir falsche Signale senden könnte, körperlich von mir auch zurückgezogen. Hm. Das heißt, er hat dann auch nicht mehr initiiert, weil er Angst hatte, mich unter Druck zu setzen oder mich auch sonst irgendwie wenig berührt. Wir haben zwar ab und zu noch so ein bisschen gekuschelt, mal so beim Fernsehen gucken oder so, das, was wahrscheinlich auch viele Paare kennen, aber es war nicht so diese, man kennt doch den Unterschied zwischen einer Umarmung, so wie man sich zum Beispiel begrüßt, so ein Kuss, Begrüßung, Umarmung oder einer echten, jetzt komm mal her, ich drück dich mal, Umarmung. Also da gibt's noch einen Unterschied. Klar. Und ich denke, ersteres hat noch stattgefunden, so diese routinierten Berührungen, mal hier ein Küsschen, mal hier mal tätscheln, aber keine
diese echten Emotionen, ne?
Ich nehme dich in den Arm, genau. Also das hat irgendwann abgeflacht.
Und da geht ja dann aber auch so eine Spirale los, weil du als Frau dich gerade schon mit dieser großen Distanz zu deinem Mann vielleicht eh nicht mehr fühlst und dann möchte er aus Rücksicht dir Freiraum lassen und du denkst, du gefällst ihm nicht mehr, er will mich gar nicht mehr berühren und anfassen. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Gedanken auch noch hinzukommen. Und wenn
das kam noch dazu, ja.
Und wenn
ich habe mich dann auch nicht mehr, ich sag jetzt auch mal nicht hergerichtet oder so, also ich sah jetzt auch nicht, er sagt selber, er findet mich auch im Schlabberlook heißt. Aber ich habe halt kaum noch Wert auch auf mein Äußeres gelegt und das hat da auch mit reingespielt.
Mir fällt dann immer was ein, ich bin jetzt auch schon, wir sind auch schon 9 Jahre jetzt zusammen so. Und irgendwie kommt man muss aufpassen, dass man manchmal nicht dieses Gefühl kriegt, jegliche Form der irgendwie sinnlichen oder erotischen Annäherung wäre unpassend. Mhm. Weil das ist so dieses Gefühl, wenn der andere nämlich gerade super deprimiert ist, ne, und oder also Zombie-Modus, wie du es schon gesagt hast, er kommt seinem vor. Weißt du, man fühlt sich so unpassend und man will eigentlich ja nicht unpassend sein. So dem, also das ist das Wort, was mir so durch den Kopf geht. Und es da rauszukommen, also ist sehr, sehr schwierig, ja.
Ich möchte noch einen Satz sagen, der wahrscheinlich vielen ein bisschen hart aufstoßen wird, aber ich habe für mich entschieden, dass man in einer monogamen Beziehung, für die man sich entschieden hat, seinem Partner gegenüber auch eine gewisse Verantwortung hat. Also auf allen Ebenen und das betrifft auch eben das Sexuelle. Ich habe ja gerade eben schon angesprochen, wir sind Freunde des konservativen Familienmodells. Jetzt komme ich eben mit der monogamen Beziehung. Ich bin nicht so konservativ, wie ich jetzt gerade klinge.
Ich glaube, du vermittelst das ganz gut.
Es gibt genug Menschen, die sagen, sie sind monogam, sie haben diesen Anspruch der Exklusivität an ihren Partner und erfüllen dann aber diese exklusiven Bedürfnisse nicht. Und das ist genau das, was uns passiert ist. Ich sage weder, dass ich einen Fehler gemacht habe, noch dass er einen Fehler gemacht hat, sondern das ist ein Prozess, der passiert ist. Das ist eine Schleife, in die wir hineingeraten sind. Er hat dann einen Schritt gemacht aus dieser Schleife heraus. Er ist zu der Prostituierten gegangen und da hat er eine Grenze überschritten.
Absolut.
Das ist auch das, worüber wir dann gesprochen haben. Aber im Vorfeld liegt eben diese Verantwortung, die ich meinem Partner gegenüber habe. Und das betrifft eben auch die Sexualität. Und ich denke, das ist ein Geben und Nehmen. Und da muss man als Paar auch ab und zu mal drüber reden, so hey, wie viel Sex brauchst du eigentlich? Also
guter Punkt.
Hat diese Frage jetzt schon mal jemand seinem Mann oder seiner Frau gestellt?
Guter Punkt.
Also und dann da ehrlich mal drüber gesprochen.
Guter Punkt, da reden so wenig Leute drüber. Und ich habe mich gerade so ein bisschen angestoßen an diesem, ist es ein Geben und ein Nehmen und an, also es ist sehr nah an ehelichen Pflichten dran. Und ich bin in einem monogamen Beziehungskonzept und aber wir reden auch viel miteinander und ich denke immer so, ey, wenn, und das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt, das hast du ja selber gesagt, wenn Bedürfnisse gerade aus welchem Grund auch immer nicht erfüllt werden können, dann hat das Gegenüber das aber auch zu akzeptieren. Und wenn es irgendwann eine zu große Spannung gibt, dann muss man darüber reden und darf die Grenze nicht einfach autonom überschreiten. Da bin ich bei dir.
Und das ist genau der Punkt. Als er mir eröffnet hat, was da passiert ist, war mein Anstoßpunkt nicht, dass er das getan hat, sondern dass wir nicht drüber gesprochen haben. Dass ich quasi verpasst habe, eine Chance zu bekommen, auf dieses Bedürfnis einzugehen, weil er es mir gegenüber nicht gesagt hat. Also er hat mich aus dieser Rechnung komplett rausgenommen. Ich klinge gerade sehr rational, aber das war eine super emotionale Sache. Und ich möchte natürlich auch niemandem sagen, hey, du hast jetzt hier eine Beziehung, du hast jetzt hier Pflichten, du musst deinem, also jetzt gerade im klassischen Familienbild, so muss jetzt die Frau muss dem Mann zur Verfügung stellen, wenn er das möchte, auf gar keinen Fall.
Andersrum auch nicht.
Darf ich mal darüber gesprochen. Genau. Ich hatte das Gleiche tatsächlich andersrum in einer Beziehung mit einem Mann. Die Beziehung ging über Jahre und in diesen Jahren gab es auch mal 1,5 Jahre keinen Sex aufgrund von seiner Psyche. Und ich habe ihn betrogen dann, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe aber vorher kommuniziert und oft kommuniziert und immer wieder kommuniziert. Deswegen, ich glaube nicht, dass nur in Anführungszeichen die Frau irgendwelche Pflichten hat, sondern als ein gegenseitiges Bedürfnis erfüllen oder eben drüber sprechen.
Ich finde, sie hat es eigentlich super gut gesagt.
Ja, aber es gibt draußen viele Leute, die verstehen es halt einfach nicht.
Ja, aber das Ding ist so ein bisschen, wenn man da eine andere Meinung hat, wenn man jetzt so voll auf dem Trip ist, weil man sagt, nein, jeder ist für seine eigenen Bedürfnisse verantwortlich und so. Ich finde halt gerade, weil du hast ja sogar dieses in einem monogamen Beziehungskonstrukt und das ist halt schon, das ist schon nochmal eine andere Situation. Wenn ich sage, ich bin das Einzige, was du begehren darfst, dann kommt da meiner Meinung nach tatsächlich eine andere Form der Verpflichtung mit, als wenn ich sage, nee, Alter, du musst mit mir nicht Tennis spielen gehen. Aber wenn ich sage, du darfst mit niemand anderem Tennis spielen, außer mit mir, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr Tennis zu spielen, dann ist es halt
Der andere liebt Tennis.
So, und dann muss ich halt sagen, entweder du darfst mit jemand anderem spielen oder ich möchte mal ein halbes, ey, ist es für dich okay, wenn wir mal 3 Monate nicht spielen? weil mir mein Knie wehtut oder was auch immer. Vollkommen
aber das,
okay.
Aber das ist ja genau das, worüber wir reden.
Genau.
Kommunikation als Kernpunkt einer gesunden Beziehung.
Aber lass uns mal zurück. Wir haben ja ein paar Schritte übersprungen einfach. Jetzt ist es erstmal passiert. Du hattest keine Ahnung davon. Mhm. Zu dem Zeitpunkt bist du auch gar nicht drauf gekommen wahrscheinlich, weil du ja wirklich auch andere Probleme hattest, andere Themen hattest. Gab es in der Zeit irgendwas, was sich bei ihm verändert hat? Gab es irgendwas, was dir im Nachhinein komisch vorgekommen ist? Was denn?
Ja, er sagte, er wollte diesen Moment zwischen Aussteigen aus dem Auto und wieder Einsteigen ins Auto, den wollte er mit ins Grab nehmen.
Ah, das war ein Autodate. Moment,
nein, er ist hingefahren zu einer Prostituierten, und der Moment zwischen Aussteigen und wieder Einsteigen, den wollte er mit ins Grab nehmen. Da wollte er niemals drüber sprechen. Okay. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis es aus ihm rausgebrochen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat sich auf einer Feier betrunken, also richtig krass betrunken, war dann auch launisch, war super seltsam. Es gab davor schon so ein paar Wochen, wo er sich seltsam verhalten hat, einfach anders war als sonst, ein bisschen bissig reagiert hat auf so manchen Kommentar und dann musste er sich übergeben, weil er so viel eben getrunken hatte an dem Abend. Und noch während er quasi da lag und gekotzt hat, hat er gesagt, dass er mich betrogen hat. Also es war ein ziemlich elendiger Anblick.
Okay.
Was hast du da in dem Moment empfunden? Also da geht ja erstmal kein rationaler Gedanke durch den Kopf, oder? Da ist man erstmal von seinen Emotionen überflutet.
Ich muss dazu sagen, es war wieder Sommer. Mir ging es ganz gut zu der Zeit. Wir waren eben auf einer Party. Ich hatte eigentlich ganz gute Laune. Die war schon ein bisschen gekippt, weil ich es nicht so cool fand, dass er sich da so betrunken hat an diesem Tag. Und ich habe dann auch nachgefragt, weil ich merkte, dass irgendwas auf seiner Seele brennt. Irgendwas trägt er mit sich rum. Und wir hatten in den Wochen davor auch schon mal ein Gespräch, weil er wegen seltsamem Ausfluss am Penis beim Arzt war. Und ich ihn dann auch offen gefragt habe, du, kann es sein, dass du vielleicht dir irgendwo anders was eingefangen hast? Und dann hat er total das dann verleugnet und mir erzählt, das sei eben Harnwegsinfekt. Und ich hab's auch erstmal geglaubt, also beziehungsweise ich wollte es glauben, ich wollte der Lüge glauben, aber ich habe ihn schon im Vorfeld mehrfach gefragt, so hey, dieser Infekt, den du da hast, ist das wirklich nur eine Blasenentzündung oder ist das vielleicht was anderes?
Moment, jetzt habe ich gar keinen Plan.
Der Roman hat seine sexuellen übertragbaren Krankheiten nicht zusammen. Das ist ja mein Thema.
Genau, übrigens, das war auch das Thema, woraufhin ich ursprünglich dann im SWR geschrieben habe, als die Tara damals, die Folge Taras Katze war das, wo sie ganz ausführlich, wo ihr da gesprochen habt. Daraufhin habe ich mich dann gemeldet und gesagt, ich kenne das.
Jetzt ist das Ding so, der Tipp, den ich allen Menschen immer gebe, so wenn irgendeine Veränderung an diesen primären Geschlechtsmerkmalen ist, also Ausfluss, Rötungen, Ausschläge, komischer Geruch, all diese Dinge deuten halt auf was hin. Das ist nichts, was man ignoriert. Euer Körper sagt das ganz deutlich oder der Körper des Partners. Und du hattest ja eigentlich den richtigen Riecher, also Ausfluss, Tripper, Gonorrhoe, eine furchtbar ansteckende sexuelle Krankheit, die nicht wirklich allzu schlimm ist, wenn man sie behandelt. Die schlägt gut an auf Antibiotika, ist eine bakterielle Infektion. Bakterielle Infektion heißt leider, Kondome helfen nur bedingt. Weil der erste Gedanke wäre jetzt vielleicht von vielen Leuten, oh, dann hat er also mit der Prostituierten ohne Kondom rumgemacht. Nein, das muss bei Tripper überhaupt nicht sein. Das reicht tatsächlich, wenn die Hand, mit der du das Kondom aufziehst, die kann Tripper übertragen, die Leistengegend kann Tripper übertragen.
Oralverkehr kann natürlich auch dazu führen.
Oralverkehr, eine bakterielle Infektion, die könnt ihr euch super leicht holen.
Er ist zum Arzt gegangen, er hat sich auch behandeln lassen. Als er dann vom Arzt auch wiederkam, dann habe ich ihn auch so ein bisschen gefragt, so, und? Was hast du denn so? Und dann, Harnwegsinfekt. Mhm. Okay, und ich habe dann auch gegoogelt, die ersten Ergebnisse, auf die ich eben gekommen bin, waren dann eben auch Tripper und so. Und mir war klar, dass das von mir nicht sein kann, aus zwei Gründen, dass ich auch regelmäßig da zum Arzt gehe und mich checken lasse und aus dem anderen Grund, dass wir eben keinen Sex mehr hatten. Mhm. Und ich hatte dann quasi diesen Verdacht, aber ich habe es erstmal totgeschwiegen. Ich habe mich nicht in der Lage gesehen, ihn dann damit zu konfrontieren, bis es dann eben auf dieser Feier im wahrsten Sinne des Wortes aus ihm herausgebrochen ist, weil ich dann auch Doch, ich habe dann an dem Abend auch nochmal nachgefragt. Das Gespräch ging in so eine Richtung und man kann dann das dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Und dann kam das eben dazu, dass er mir das dann erzählt
hat. Jetzt liegt er da kotzend auf dem Boden, ne? Hast du nicht Bock gehabt, da richtig reinzutreten?
Berechtigte
Frage. Doch, klar. Also ich habe ihn auch liegen lassen. Also er hat mir die Hand hingestreckt und wollte, dass ich ihm hochhelfe und ich habe ihn eiskalt liegen lassen. Und stand so neben ihm und habe mir ihn so angeschaut und er kam mir wirklich erbärmlich vor in dem Augenblick und ich habe schon unsere gesamte Beziehung da auf dem Boden liegen sehen. Oh. Ich habe gedacht, okay, danke.
Den Gedanken hatte ich gerade eben
1,5 Jahre davon verheiratet und wir waren insgesamt 4 Jahre zusammen. Und eben 1,5 Jahre davon verheiratet. Eigentlich ein Zeitfenster, in dem die meisten noch total in dem Flittermodus sind. Und dann liegt er da vor mir und ich denke, okay, du blödes Arschloch.
Ja, das ist zu Recht.
Aber krass, also das heißt aber auch, dass ihr nach ungefähr 2 Jahren, 1,5 Jahren schon geheiratet habt.
Genau, wir hatten am Anfang eine Fernbeziehung und haben dann nach einem Jahr Fernbeziehung ein 1/2 Jahr zusammengelebt und haben uns dann entschieden zu heiraten. Mhm.
Für viele Beziehungen, glaube ich, an der Stelle das Ende.
Ja, berechtigterweise. Also alles, was ich hier erzähle, alles, was ich heute hier sage, ist die Beziehung zwischen mir und meinem Mann. Ich denke, Beziehungen sind so individuell wie die Menschen, die sie führen. Das kann jemand vielleicht auf sich übertragen, aber das war eine Entscheidung zwischen uns. Und das war auch eine Entscheidung zwischen mir und ihm in dem Moment, wo ich dachte, okay, er gibt sich da jetzt meinem Urteil hin, er beichtet mir das. Und erwartet jetzt im Grunde, er hält mir das hin und sagt, hier, das habe ich gemacht und jetzt, was machen wir damit?
So. Hat er von dir quasi den Lösungsvorschlag erwartet?
Ja, er hat erwartet, dass ich jetzt mit dem metaphorischen Henkerbeil komme. Also, dass ich das jetzt beende. Also, er hat gesagt, er hat in dem Moment damit gerechnet, dass ich jetzt sage, alles klar, das war's, morgen früh bist du hier weg, wir sehen uns nie wieder und lassen uns scheiden. Wir haben dann an dem Abend nicht mehr viel gesprochen. Er war dazu nicht mehr in der Lage. Also es war eine Party, wo wir auch geklemmt haben. Ich habe ihm dann ins Zelt geholfen, habe mich so neben ihn gelegt. Und ich war auch nicht 100% nüchtern, aber ich war nicht stark betrunken, das möchte ich noch dazu sagen. Ich lag eigentlich die ganze Nacht wach. Irgendwann kam er dann so wieder ein bisschen zu sich. Ich habe dann gemerkt, er ist ein bisschen klarer. Ich habe ihn dann auch gefragt, weißt du, was du mir gesagt hast? Er hat nur gesagt, ja. Dann lagen wir eine Weile schweigend nebeneinander und dann habe ich ihn gefragt, warum. Und dann haben wir angefangen zu reden.
Darf ich, bevor du jetzt sagst, wie das Gespräch gelaufen ist, eine Frage stellen, die eigentlich er beantworten müsste, aber er ist nicht da. Wenn das andersrum gelaufen wäre, meinst du, ihr wärt heute noch verheiratet?
Das habe ich ihn tatsächlich auch mal gefragt. Hey, wie wäre es denn gewesen, wenn ich einen Seitensprung gehabt hätte? Seine erste Reaktion war, er hätte da nicht weitermachen können. Also er ist auch schon mal betrogen worden von einer anderen Freundin, die er vor mir hatte. Das war damals auch das Ende der Beziehung. Er sagte, er könnte sich's nicht vorstellen. Er hat aber jetzt inzwischen auch... Also für uns beide ist es das Thema, ist das was abgesprochen ist oder nicht? Hätte ich ihn beschissen, so auf gut Deutsch... Hätte ich hintenrum irgendwas mit einem anderen Kerl gehabt, wäre das für ihn das Ende der Beziehung gewesen.
Dann kann der, also ich kenne ihn nicht, ne? Aber hey, danke dem Universum unendlich oft, dass du so viel Glück hast in deinem Leben, mein Lieber.
Was mich auch noch interessiert hätte jetzt, das ist eigentlich fast schon eine Frage an Roman, so wie häufig, weil es kam, war ja ein Geständnis unter Alkohol, wo man so dieses, das, da gibt es doch irgendwie so Sprüche, wo
nicht
man so sagt, Alkohol als Anwalt, ja, aber so als Substanzexperte ist es, was macht ein Alkohol holt, kann das passieren?
Also
ist das häufig?
Ja, total, es verstärkt natürlich jegliche Emotionen, also man wird lockerer, deswegen brauchen ja voll viele Alkohol, wenn sie tanzen gehen, gerade Männer, ohne Alkohol können die nicht auf die Tanzfläche und natürlich löst das auch die Zunge, also man sagt ja nicht umsonst, Betrunkene und Babys sagen immer die Wahrheit, ne?
Ja, aber zugrunde liegt ja dann trotzdem wahrscheinlich ein Schuldgefühl, weil, oder?
Total, also ich meine, denk mal nicht, dass er sowas sagt, um sie zu verletzen.
Nein, das hat er auch gesagt, er hat gesagt, er hat es nicht mehr ausgehalten. Er hat jeden Tag gewusst, dass das passiert ist. Er hat sich dafür einen härteren Kerl gehalten, als er tatsächlich ist. Er dachte eben, er nimmt dieses Geheimnis mit ins Grab und hat das aber nicht geschafft, weil ich ihn auch eben immer mal wieder beiläufig auch auf diese Sache mit der Infektion angesprochen habe. Und geht's dir besser? Kam das doch mal? Musst du noch mal zum Arzt? Mhm. Ne? Ah, du musst Antibiotika nehmen. So, ich habe ja die Tabletten liegen sehen. So, ah, okay, ja, ist ja dann schon was Schlimmeres, wenn man da Antibiotika nehmen muss. Und also ich habe halt auch nicht locker gelassen, muss man auch dazu sagen.
Hattet ihr in der Zwischenzeit Sex miteinander?
Ja. Und das ist auch was, was ich ihm extrem übel genommen habe.
Zu Recht.
Ich hatte das falsch verstanden, sonst wäre ich da viel mehr drauf. Ich dachte, ihr hattet in der Zeit eben keinen Sex und kein Ding, weil das ist es. Und jetzt hier an alle fremdgehenden Männer, an alle fremdgehenden Frauen, in dem Moment, wo ihr einen positiven Test habt, ist es nicht mehr, geht es nicht mehr um euch, geht es nicht mehr um irgendeine Rettung von einer Beziehung, da geht es um die Gesundheit eurer Lieben, eurer Partner. Und wenn er dir nicht jetzt heimlich die Antibiotika ins Essen gemischt hat, dann hat er es eh verkackt, weil bei den positiven Testungen müssen beide Partner durch alle Reifen springen, durch die du jetzt springen musst.
Die Ärzte fragen in der Regel
das
auch.
Das ist auch ein Thema. Genau, ich habe zu der Zeit noch die Pille genommen. Das heißt, wir haben in unserem normalen Sex ohne Kondom verhütet, weil wir ja eigentlich monogam miteinander waren. Also es ging dann wieder aufwärts. Also dass er bei der Prostituierten war, das war im Februar. Dass er die Infektion hatte, das war auch so im Februar, März rum.
Drei Wochen später.
Als es dann wieder besser wurde, so Richtung April, Mai, also das Wetter besser wurde und es mit mir und meiner Depression dann langsam wieder aufwärts ging. Also ich sage immer Depression, ich meine hier diese winterliche depressive Phase.
Ich finde, das passt schon. Das war
da hatten wir dann auch eben wieder Sex miteinander, zwar nicht besonders häufig. Wir haben uns da auch erst langsam wieder ein bisschen reintasten müssen an das ganze Thema. Aber aus dieser Ahnung heraus habe ich ihn dann gefragt, du möchtest nicht lieber ein Kondom nehmen, du hattest doch hier neulich diese Infektion, diese Blasenentzündung. Das heißt, im Grunde habe ich ihm da ein Angebot gemacht, was er dann auch angenommen hat. Er hat gesagt, ja, wäre wahrscheinlich besser, ne, erstmal mit Kondom und so. Aber ich habe tatsächlich selber nie Medikamente genommen und er hat zu mir auch nicht gesagt, so, hör mal, ich habe einen Tripper, er hat sich auch nicht die Mühe gemacht, sich sonst irgendwas auszudenken, Herrentoilette oder wo man sich denn sonst hätte einfangen können, sondern es hieß die ganze Zeit, er hätte eine Blasenentzündung.
Also an der Stelle macht es mich wirklich wütend.
Das ist eine Schweinerei, weil Leute, bei ein Tripper, der für Männer, das ist nämlich auch noch das, diese ganzen Sachen von Chlamydien, auch Chlamydien zum Beispiel, die machen uns meistens nicht so wirklich viel aus. Weißt du, das ist dann mal eine Harnwegsinfektion, das ist mal ein bisschen das, das ist mal ein bisschen das. Aber bei Frauen kann all das zur Unfruchtbarkeit führen. Das kann eure Gebärmutter zerstören, das kann euch euer Leben, also wenn ihr Mütter sein werdet, richtig ficken. Und deswegen ist es eine absolute Frechheit. Das Einzige, was ihn vielleicht so ein bisschen schützt, ist, dass die meisten Leute Trottel sind und halt nicht informiert sind über diese Dinge.
Nein, das ist überhaupt kein Schutz.
Aber es ist, ja gut,
spätestens der Arzt wird ihn dann aufgeklärt haben.
Spätestens der Arzt wird ihn gesagt haben, haben sie eine Partnerin.
Ich finde das absolut unverantwortlich in dem Wissen, also in dem Wissen, meinen Partner betrogen zu haben und ja so ein schlechtes Gewissen zu haben und Tabletten nehmen zu müssen wegen irgendetwas, dann mit diesem Partner, der davon nichts weiß, zu schlafen.
Ja, das ist schon.
Aber er ist jetzt nicht hier. Sehr grenzwertig. Wir können ihn jetzt nicht. Ja. Das ist für alle, die hier zuhören.
Nein, das ist bis heute auch noch das, was mich am meisten, worüber wir auch ab und zu noch sprechen, also mein Mann und ich. Mhm. Das ist tatsächlich auch was ich als schlimmer empfinde als die Tatsache, dass er überhaupt zu einer Prostituierten gegangen ist. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Es ist ja schon noch gleich so.
Das muss jeder mit sich selber ausmachen.
Weil eigentlich, er hat gleich Gottes Strafe bekommen für sein
Leben.
Genau,
ist doch die Lehre überhaupt.
Er hätte so viel lernen können an dem Moment. Aber lass uns da noch vorne springen.
Ich habe eine kurze Frage noch. Weiß dein Mann, dass wir so detailliert über diese Thematik sprechen? Denn er hört ja teilweise auch den Podcast, hast du eingangs erzählt.
Ja, das weiß er. Ursprünglich war auch geplant, dass wir zu zweit in diese Aufnahme gehen.
Boah, das wäre tough für ihn.
Die Geschichte vielleicht von beiden Seiten erzählen. Mhm. Aber da war er dann jetzt, glaube ich, doch nicht mutig genug dafür.
Ist auch vollkommen
okay. Grüße in dem Fall an dich, Schatz, wenn du das hörst.
Auch liebe Grüße von uns.
Da musst du jetzt durch, mein Lieber. Da musst du jetzt durch und du kannst froh sein, dass das die Strafe ist und nicht die Tatsache, dass deine Frau unfruchtbar geworden ist durch deine Scheiße.
Oder er zusammengetreten wurde auf dem Boden im Bad.
Also gut, es ist ja jetzt nochmal gut ausgegangen. Vielleicht nochmal kurz diese Gespräche. Wie sind die abgelaufen? Was wolltest du wissen? Was war dir wichtig? Vielleicht einfach, dass du uns da mal noch ein bisschen mitnimmst.
Ich war natürlich super sauer, die Tatsache, dass ich jetzt so ruhig und, ich sag mal, abgeklärt davon erzählen kann, liegt daran, dass ich viele, viele, viele Nächte damit verbracht habe, diese ganze Situation im Kopf hin und her zu wälzen und mir da Gedanken drüber zu machen. Deswegen habe ich da jetzt einen gewissen Abstand dazu, aber ich war super enttäuscht, ich war sauer, ich war verletzt. Es war so ein richtiger, ich dachte, du bist anders. Mhm. Ich dachte, du machst sowas nicht, Moment. Ich dachte, bei uns passiert sowas nicht. Ich dachte, wir sind besser als das.
Ich dachte, ich kenne dich.
Und genau, ich dachte, ich kenne dich. Und auf einmal ist da ein Mann vor mir, wo ich dachte, ach krass, das hätte ich von dir jetzt gar nicht erwartet. So. Mhm. Und ich habe dann auch, tatsächlich, als ich ihn gefragt habe, warum, hat er erst noch ein bisschen rumgedruckst und gesagt, ja, wegen dem Leistungsdruck, den er eben hatte. Und er wollte Nähe, er wollte Zärtlichkeit, er wollte Sex. Er hat mir auch gesagt, er wollte einfach nur ficken. Es hat angefangen als ein, dass er sich einsam gefühlt hat und dann so ein bisschen online geschaut hat nach Treffen. Und das zuerst für ihn nur so ein bisschen so eine Fantasie war. So, oh, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich die jetzt anschreiben würde und so. Also das war für ihn erst so ein bisschen so eine Spielerei, bis ihm das irgendwann nicht mehr gereicht hat und er dann tatsächlich ein Treffen vereinbart hat. Das war das, was er zuerst erzählt hat, als ich ihn nach dem Warum fragte. Die zweite Frage, die ich ihm gestellt habe, war, ob es eine Dienstleistung war, die ich ihm nicht geben kann oder möchte. Das heißt, ich habe ihn quasi gefragt, ob er beispielsweise bei einer Domina war.
Du bist da richtig gut rangegangen. Extrem.
Ja, ich wollte wissen, also das hätte ich auch nochmal anders einsortiert. Das wäre auch heute noch so.
Ob es was Emotionales ist, ne?
Wenn mein Partner, in dem Fall mein Mann, zu mir sagt, hey, ich würde da gerne XY mal ausprobieren, ich habe da irgendwie Interesse und ich sage, hey, das kann ich dir nicht geben oder möchte ich dir nicht geben oder er sagt vielleicht auch, dass das unserer zwischenmenschlichen Beziehung vielleicht dann auch nicht so gut tun würde, da mal in die Extreme zu gehen, dann würde ich sagen, okay, das und das ist dein Budget, such dir jemanden, der das professionell und in
ordentlich
macht, dann viel Spaß.
Das ist dein also Budget.
Aber mir ist halt wichtig, dass man darüber spricht.
3 Euro. Und jetzt viel Spaß.
Also wirklich, Debbie, hätten meine Sklaven-Kunden alle so verständnisvolle und reflektierte Frauen, da gäbe es, glaube ich, wirklich viel weniger Geheimnisse, belastende Geheimnisse auf dieser Welt. Aber bitte erzähl weiter.
Ja, dann wäre die Welt vor allem viel entspannter.
Definitiv.
Also man kann über alles reden und das war dann auch das, was ich ihm gesagt habe, so hey, wir können darüber reden. So, nice. Wir sind doch jetzt gerade hier. Und dann habe ich ihm, weil ich gemerkt habe, dass er total am Struggeln ist mit seinen Worten, habe ich zu ihm gesagt, so hey, ich habe nicht vor, dich zu verlassen.
Du bist krass, wirklich.
Du hast mich an der Backe.
Er hat ja solche Verlustängste. Und nur deswegen hat er dich auch ein halbes Jahr belogen. Also er ist von seinem Gedanken gut ausgegangen, dass das für ihn ein No-Go ist. Und er dachte, du verlässt ihn hundertprozentig, wenn das rauskommt. Ne? Der Alkohol hat seine Zunge gelockert.
Weil er es ja auch gemacht hätte.
Genau, weil es seine Gedanken sind. Man geht ja automatisch oft von dem aus, wie man selber handelt. Mhm. Und er hat gar nicht auf dem Schirm, dass du vielleicht den Weg nach vorne willst, mit ihm Kommunikation zu suchen und diese Beziehung nicht zu beenden. Und du hast ihm beigebracht, du hast ihm in dem Moment was beigebracht, und zwar, dass ihr über alles reden könnt. Und ich finde es ganz interessant, wie er auch in dem Gespräch immer noch nicht so ganz glauben konnte, dass du aus Interesse fragst, um ihn zu verstehen, um eure Beziehungen zu retten und nicht, um ihn fertig zu machen und zu sagen, okay, jetzt weiß ich alles, tschüss, die Ehe hat sich jetzt erledigt. Also erstmal richtige Props an dich. Und
Dankeschön.
Ja, jetzt bitte weiter im Text. Ich bin super gespannt.
Bevor wir weitermachen, ich würde, so hart ich gerade war, ne, möchte ich trotzdem sagen, dass es auf eine Art, abgesehen von der Kommunikation, ne, die natürlich ein absolutes No-Go ist, das nicht zu machen, auch verständlich ist. Weil ich möchte noch mal ganz kurz vor Augen halten, dass Sexualität ein essentielles Grundbedürfnis ist.
Ey, nicht bei jedem ist Sex ein Grundbedürfnis.
Evolutionär, na gut.
Dann ist halt das nicht. Aber nicht in jeder Situation, weißt du? Das ist ja das, was die Nina vorher auch gemeint hat. Dieses, manche, wenn sie mehr Stress haben, brauchen sie mehr Sex.
Ja,
manche bei
ja.
mehr Stress, gar keinen Sex.
In der Stresssituation verstehe ich.
Genau, das ist der Punkt.
Ja, und auch diese Verlustangst und alles, das ist sehr menschlich. Also seine Handelsweise, Gedankengänge kann ich auch sehr nachvollziehen. Ne? Und das sind auch oft Dinge, die meine Kunden genauso gemacht haben oder machen.
Also man kann das ganze Thema sehr rational betrachten, so das war so und das war so und dann ist das und das passiert, aber das war ein super emotionaler Prozess. Mhm. Eine Sache, die ich ihn zum Beispiel gefragt habe, die mich interessiert hat, war, ob er seinen Ehering getragen hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum mich das interessiert hat, aber in dem Moment wollte ich es wissen. Dann hat er gesagt, nein, er hat ihn ausgezogen und im Auto gelassen.
Und was fandst du schlimm?
Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht die Eier hat, um wenigstens dazu zu stehen, dass er seine Frau gerade betrügt. Und er sagte, nein, hat er nicht. Er hat auch einen falschen Namen gesagt und was ganz anderes gesagt, was er macht, also beruflich, und sich da einfach irgendwas überlegt. Er hat auch für eine ganze Stunde bezahlt, ist da aber rein und ist nach 40 Minuten ist er raus, hat sich quasi den Ring wieder angesteckt und hat sich selber gesagt, dass es jetzt alles nie passiert. Das war im Grunde, er hat mir das so erklärt, ich möchte ihn da jetzt nicht unnötig in Schutz nehmen, aber er hat mir das so erklärt, dass er sagte, das war wie eine Art Live-Porno. Da ist eine Sache passiert, für die er sich wahnsinnig schuldig fühlt, die aber total surreal war und irgendwie so losgelöst von seiner eigentlichen Identität als Ehemann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Porno schaut, dass man hinterher manchmal realisiert, so, okay, was war das jetzt gerade für ein Zeug, was ich mir da gegeben habe? Irgendwie ein bisschen ekelhaft. Und die sogenannte Post-Nut Clarity. Und ich glaube, genau, das war so eine Art, eine vergleichbare Situation. Ich möchte das nicht zu sehr relativieren, aber er hat mir das mit diesen Worten ganz gut erklärt.
Aber es ist wichtig, dass wir das beleuchten, weil, guck mal, so wie wir alle aufgewachsen sind, über Generationen, was man uns beigebracht hat. Max hat das schon tausendmal in diesem Podcast gesagt. Natürlich denkt er in dem Moment, Alter, was habe ich denn hier gerade getan? Zu Recht an der Stelle auch nochmal. Mhm. Und es gibt Menschen, die nehmen das mit ins Grab. Es gibt aber auch Leute, die fühlen sich so schuldig, dass sie sich in dem Moment was antun, kurz danach. Mhm. Und ich möchte das auch nicht relativieren, ne? Im keinsten Fall. Aber
ja, das hat er. Er hat versucht, sich selbst zu verletzen an dem Abend, wo er so betrunken war.
Oh, shit.
Er hat versucht, seinen Kopf mit einer Autotür kaputt zu schlagen.
Oh, shit.
Ist auch eine direkt sehr brutale Art und Weise.
Und also nochmal, das, warum er sich so fühlt, ist dieses Verheimlichen vor dir. Alles andere, meine persönliche Meinung. Ihr habt Sex mit einer Prostituierten, wenn ihr die Kohle habt, die Prostituierte gut behandelt, die das machen möchte, ihr alles cool, gar kein Grund, seinen Kopf in der Autotür zu halten. Wenn ihr aber den Schritt nicht macht, Menschen, von denen ihr davon erzählen müsst, nicht davon zu erzählen, dann kommt ihr in Teufelsküche, wie wir es jetzt hören mit diesem Tripper. Mhm. Wenn er nämlich gesagt hätte, Schatz, ich probiere das, dann hättest du an der Stelle gesagt, okay, und weißt du, was du danach probierst? Wie es ist, mit deiner Frau mit einem Kondom zu schlafen, weil du mir nicht zu nahe kommen wirst mit deinem, hier mit deinem Prostituiertenschniedel.
Mit deinem verseuchten Pimmel.
Genau. Das wäre halt nur fair gewesen. Und dann wäre das alles, weil ich finde immer, wir haben alle eh schon Schuld, wie du schon sagst, auch dafür, wenn man irgendwie ein Porno schaut und dann war das irgendwie so, naja, okay, ob ich das jetzt anschauen hätte müssen. Diese ganze Schuld, die wird uns ja von außen aufgebürdet, aber es gibt eben Wege, sich nicht so schuldig zu fühlen, indem er einfach nichts tut, was wirklich scheiße ist. Mhm. So.
Und dann kommt ja noch dazu, dass, also, wir haben ja gar nicht so viele Freunde oder intime Beziehungen zwischenmenschlich. Und gerade die Beziehung mit dem eigenen Partner sollte ja die heiligste aller dessen sein. Und wenn du denjenigen dann betrügst, so denjenigen, der dein Lebenspartner ist, so, boah, das ist hart.
Also ich möchte an alle Frauen oder auch Männer, an alle Personen, die schon mal betrogen worden sind, die werden das kennen, dieses, ja, und es tut mir so leid und das war der Grund und so weiter. Also diese Rechtfertigungen, die dann kommen, ob ihr das glaubt und ob ihr das akzeptiert, das müsst ihr in eurer Situation selbst ausmachen, auch mit euch ausmachen. Ich konnte das akzeptieren und glauben. Er hat mir das erzählt, er hat mir alle Informationen gegeben, die ich haben wollte. Ich habe das dann mit mir ausgemacht. Ich habe mich dann bewusst dazu entschieden, so okay, ich lasse unsere Ehe deswegen nicht fallen. Das muss aber jeder mit sich selbst vereinbaren, wo da die Grenzen liegen und wie viel Ballast man auf sich nehmen möchte. Also das war auch ein Prozess. Das war nicht so, ach ja, okay, ja, ich verzeih dir, alles gut, Schatz. Jetzt machen wir ein Kind und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern das waren viele, viele, viele sehr rohe, sehr tränenreiche, sehr emotionale Gespräche, die daraufhin noch gefolgt haben. Und ich habe bis heute teilweise auch noch unter dem Vertrauensbruch zu leiden. Also wenn es teilweise nach der Arbeit mal länger geht und er nicht, also wenn er mal 15 Minuten später nach Hause kommt als sonst, dann habe ich schon ein paar Mal auf die Uhr geguckt. Mhm. So, und wenn es mal eine Stunde ist, die er später nach Hause kommt, dann möchte ich auch eine Erklärung. Also das sind schon so immer wieder so Situationen, die da
Ist auch dein gutes Recht, ne? Du hast natürlich auch eine Narbe von dieser ganzen Sache davon getragen. Und ich glaube, euer, in Anführungszeichen, Vorteil war, dass du das Problem rausarbeiten konntest. Und zwar, du hast selber erkannt, dass ihr ein Kommunikationsproblem habt und er ein Ventil gesucht hat. Er hat nicht das Bedürfnis, oder er hat vielleicht kein ganz anderes sexuelles Bedürfnis als du, was ungestillt war. Es gibt natürlich auch Fälle, wo jemand einfach viel mehr Hunger hat als der andere und dann kann sowas natürlich dazu führen, dass die Person es wiederholt. Bei eurer Geschichte habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass er, auch so wie alles gelaufen ist, diesen gleichen Fehler nochmal machen würde.
Tatsächlich gab es kurz nach der Geburt eine Situation. Mir ging es auch nach der Geburt nicht so gut. Körperlich, das ist sowieso eine Phase, wo man erstmal an Sex überhaupt gar nicht denkt, wenn man ein Kind bekommen hat. Wo er dann eines Abends zu mir kam und sagte, er merkt gerade, dass sein Gehirn da wieder in Muster verfällt, die, wenn er dem jetzt nachgeben würde, dazu führen würde, dass er wieder auf die Suche geht online. Aber also stark. Er hat sich im Grunde schon dabei ertappt, dass er so mit seinem Handy in der Hand am Surfen ist, da irgendwie, dass es da auf einmal in eine Richtung geht und er hat dann mit mir darüber gesprochen und dann war das auch wieder okay. Ich muss dazu sagen, er hat ADHS, haben wir ja auch in einer der vergangenen Folgen relativ viel drüber gehört. Sein Gehirn tickt da auch einfach anders. Wenn er von irgendeiner Handlung mal einen richtigen Kick bekommen hat, dann ist sein Gehirn sehr schnell dabei, ihm das vorzuschlagen, so, hey, das könnten wir doch nochmal machen. Das war doch ganz lustig.
Wie habt ihr aber das gelöst? Weil nur vom drüber sprechen ist ja jetzt dieses Bedürfnis nicht weg.
Nein, das Bedürfnis ist nicht weg in dem Moment. Aber ich habe dann ganz klar kommuniziert, sage ich so und so und so, das sind gerade die Optionen. Vielleicht du kannst, was an Sex, an normalen vaginalen Sex ist aktuell nicht zu denken. Was wir machen können, ist, wir setzen uns mal ins Wohnzimmer, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Du kannst dich selbst befriedigen. Ich kann dir dabei was Schönes ins Ohr flüstern. Ich kann dir dabei helfen. Vielleicht kann ich dir auch mal einblasen oder so. Also das sind Situationen, wo ich denke, da kann man dann drüber sprechen. Wenn er das Gefühl hat, hey, ich möchte gerne eine sexuelle Interaktion mit meiner Frau haben, dann können wir das gewerkstelligen, auch wenn das, ich sag mal, klassisch in dem Moment nicht geht. Und als ich dann auch gesagt habe, ich habe auch dafür gerade keinen Kopf, ich muss gerade ein Neugeborenes versorgen, ich habe absolut keinerlei sexuellen Antrieb in mir, gerade auf keine Art und Weise, dann war das ein Punkt, wo ich sagen müsste, und das musst du jetzt aushalten. Ich muss es aushalten, dass meine Nächte kurz sind und dass mein Körper wehtut nach so einer Entbindung. Und du musst jetzt aushalten, dass dein sexuelles Bedürfnis erstmal nicht befriedigt ist. Und das war dann auch eine Art Deal,
nennst du mal. Überkrass.
Ich finde es super. Eine Frage jetzt als sehr, man wirft mir manchmal vor, dass ich dann irgendwie nicht den richtigen Teil höre. Aber Pornos erlaubt?
Ja.
Okay, also, ja.
Das sind alles Sachen, das kann er mit sich selber ausmachen, wie er das möchte. Was ich nicht will, ist, dass er Geld dafür ausgibt, weil das sehe ich halt nicht ein.
Vollkommen, okay. Was mich jetzt interessieren würde, weil so wie reflektiert, wie du bist und wie du abgehst, also du hast dir sehr viel Gedanken gemacht, das merkt man auch, du bist auch kein, ich glaube, also wer jetzt denkt, oh ja, die lässt es ja mit sich machen oder so, was ich so am Anfang die Angst hatte, dass wir in die Richtung kommen oder so, überhaupt nicht.
Null.
Aber jetzt ist noch eine Frage, hattest du die Möglichkeit im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, dich darüber auszutauschen, mit irgendwem zu sprechen oder bist du da komplett allein damit gewesen?
Ich war ganz lange ganz allein damit. Ich habe ganz lange mit niemandem darüber gesprochen. Ich habe das mit mir ausgemacht. Teilweise habe ich mit ihm gesprochen. Ich wollte auch sehr viele Details wissen über den Abend. Da kommt dann auch der Podcast so ein bisschen ins Spiel. Ich habe ja die ganzen Geschichten von der Tara gehört damals. Und dann war es ganz interessant, mal die andere Seite zu hören. Es hat mir auch ein bisschen Freude gemacht, dass ihm das teilweise extrem unangenehm war, dann zu antworten. Und also mir hat es Spaß gemacht, ihm so ein bisschen Rede und Antwort stehen zu lassen.
Das ist dein gutes Recht. Auch
ich dachte, okay, das ist jetzt seine Strafe. Ich glaube, Nina kann das verstehen.
Absolut, absolut.
So ein bisschen, also ihn da so ein bisschen trappeln zu lassen, das hat mir dann doch Freude bereitet. Ich habe dann irgendwann mich meiner Schwester anvertraut und ich habe eigentlich gedacht, dass sie sagt, boah, was für ein Arschloch, verlass den doch, warum bist du mit dem noch zusammen? Also ich habe ihr das noch detailreicher erzählt als euch jetzt natürlich. Das war auch deutlich emotionaler dann noch das Gespräch.
Und sie kennt ihn wahrscheinlich auch.
Genau. Sie sagt, sie weiß nicht, wie sie jetzt reagieren würde, aber sie kann es von meiner Warte verstehen. Sie kann mich verstehen. Sie kann auch ihn verstehen. Und das hat mich total überrascht.
Wow.
Weil ich eigentlich dachte, er ist jetzt irgendwie da total unten durch. Aber auch da, die Kommunikation, sie hat mich nicht abgewürgt nach dem Satz, er war bei einer Prostituierten, und dann direkt gesagt, ja, dann verlass den. Once a cheater, always a cheater oder was es da noch so für Sprüche gibt, sondern wir haben darüber gesprochen. Weißt du, und das ist eigentlich auch das, was ich sagen wollte, so redet drüber.
Weißt du was? Ich glaube, sie war nicht geschockt, weil diese Thematik in viel mehr Beziehungen auftaucht, als wir wissen. Nur es spricht keiner drüber und du bist jetzt hier eine Vorreiterin, die da sehr reflektiert drüber spricht. Und vielleicht hat deine Schwester es auch nicht zugegeben, aber vielleicht hat sie eine ähnliche Erfahrung, egal wie rum. Also ich könnte 74.000 Stories aus diesem Bereich erzählen und ich freue mich, dass du da heute so reflektierten Fenster zu aufmachen konntest für uns.
Also sie hatte Erfahrungen, das weiß ich auch schon, nur nicht mit ihrem aktuellen Partner, genau. Aber da müssen wir jetzt auch nicht drüber sprechen.
Aber es ist ja eigentlich wieder ein Armutszeugnis für uns als Gesellschaft, dass es ein Thema gibt, das offensichtlich so gut wie alle Menschen betrifft in der einen oder anderen Form, sei es real erlebt, sei es Angst davor, sei es in der Vergangenheit passiert, sei es whatever. Und wir als Gesellschaft es nicht schaffen, dass dieses Thema ein ganz normales Gesprächsthema unter Freunden, Familie, ne, es ist ja schon krass, dass es nicht mal unter engen Freunden normal ist, dass du sofort anrufen kannst und einen echten Rat bekommst, sondern du rechnest damit, verurteilt zu werden. Oder genau. Also es ist wirklich, oder halt so eine vorgefertigte, okay, wenn du das gesagt hast, gibt's nur noch sich zu trennen. Alles genau. Andere macht dich schwach oder alles ganz andere genau. Macht dich scheiße.
Darf ich da ganz kurz reingrätschen, weil das war nämlich eine Frage, die ich an dich hatte, Debbie. Hattest du Angst, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, dass du als das Dummchen dastehst?
Ja, total. Klar. Also ich hatte Angst, dass, und ich glaube, das ist auch eine Reaktion, die auf diese Folge mit Sicherheit auch kommen wird, dass Menschen sagen, geht ja gar nicht, würde ich niemals mit mir machen lassen, so eine blöde Kuh, der rennt doch wahrscheinlich hinter ihrem Rücken ständig weiterhin zu Prostituierten.
Andere Community hier, Debbie, wir haben eine andere Community.
Genau. Und du denkst, du bist die
Bigger Person. Und das war eine Angst, die ich halt total hatte. Und bisher war das nicht der Fall. Also ich habe das auch inzwischen auch noch anderen Freunden so ein bisschen erzählt.
Sehr gut.
Mehr oder weniger detailreich teilweise, weil ich da auch meinem Mann, ich finde, das muss auch nicht jeder wissen, das ist auch seine intime Sache.
Deswegen erzähle ich es beim SWR.
Und genau, also im Grunde hatte ich sehr viele sehr interessante und auch sehr gute Gespräche. Und das freut mich
Ich kann dir auch garantieren, also die Leute, die so denken, die haben wir schon lange ausgesiebt. Ja. Die sind in Staffel 1, Folge 6 oder so, haben wir die langsam schon losgeworden. Also die meisten Leute, die hier zuhören, kehren vor ihrer eigenen Haustür und haben Respekt vor dem. Vor allem, wie gesagt, dass diese Geschichte, sie wiederholt sich immer wieder in verschiedenen Abstufungen. Ich finde, manche Dinge können wir jetzt noch nicht wissen und machen das ganze Thema auch noch ein bisschen, oder wie du schon sagst, jede Beziehung ist individuell, machen dieses Thema auch individueller. Nämlich die Tatsache, dass ihr ja euch zusammengerauft habt und dass ihr eigentlich ja relativ zeitnah danach dann doch die Entscheidung getroffen habt, eine kleine Familie zu werden. Das ist natürlich wieder jetzt, ohne euch zu kennen, hoffe ich auch, dass sich jetzt hier keiner ein Urteil erlaubt. Bis jetzt macht mir das Kind hier einen super Eindruck. Sieht hier, da hat's zwei.
Ja, die ist total entspannt.
Ganz brav. Und wie ist es denn jetzt, wenn wir, die größte Angst, glaube ich, von den meisten Leuten, die in so einer Situation sind, die es ja auch schon mal waren, ist ja, dass es wieder passiert. Hast du für dich No-Gos eingerichtet? Ich meine.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich bin jetzt nicht die Heilige oder so, die jetzt sagt, ja, ich vergebe alles oder so. Mit mir kann man es machen. Auf gar keinen Fall. Ich habe Grenzen. Ich denke auch, die persönlichen Grenzen entwickeln sich weiter, auch in einer Beziehung. Es kommt darauf an, wie es kommuniziert wurde. Ich könnte zum Beispiel mit einem Seitensprung jetzt auf der Arbeit, wenn er jetzt eine Affäre hätte auf der Arbeit oder da mit einer Frau auf Dates gehen würde und sich da im Grunde die Beziehung öffnen würde, ohne mir das zu sagen, damit könnte ich nicht umgehen. Wenn es quasi auch nochmal zu einem sexuellen Seitensprung kommen würde, ohne dass wir darüber gesprochen hätten, auf irgendeine Art und Weise, dann würde ich auch die Beziehung beenden, weil er dann nicht verstanden hat, dass man mit mir eigentlich über alles reden kann.
Ja, boah, sehr wichtig. Du bringst das so gut auf den Punkt alles.
Also, wenn er jetzt meint, mich nochmal betrügen zu müssen und das hinter meinem Rücken zu tun, dann ist es sein Pech. Also, ich habe ihm diese Chance gegeben. Ich biete ihm auch an, dass wir über vieles sprechen können. Ich sage ihm natürlich nicht, ja, geh ruhig zu einer Prostituierten. Wenn du mir vorher Bescheid sagst, ist alles okay. Das sage ich ihm natürlich nicht. Ich möchte, dass Bedürfnisse kommuniziert werden. Und wenn dann am Ende als einer der Lösungsoptionen stünde, wir treffen uns mit jemand anderem, ich treffe mich vielleicht mal mit jemand anderem, er geht zu einer Domina, er geht zu einer Prostituierten, etc., was auch immer am Ende dieser Bedürfniskette herauskommt, darüber muss dann gesprochen werden und dann müssen alle Beteiligten dem zustimmen und dann ist auch alles cool.
Also wenn,
was das im Detail ist, weiß ich nicht.
Das hast du wunderbar on point, den Nagel auf den Kopf getroffen. Und wenn, also ich, so doof kann ja gar keiner sein, das nicht zu checken. Also wenn du den Fehler nochmal machst, dann ist halt ein,
dann ist er selber schuld.
Dann ist er auch verlassen von allen guten Geistern.
Debbie, würdest du sagen, dass eure Beziehung sogar auf ein neues Level gekommen ist durch diesen Tiefschlag oder Niederschlag, sag ich mal, und deine doch gefruchtete Rettung der Beziehung?
Auf jeden Fall. Also ich habe durch den Podcast gelernt, dass man über sehr viele Themen sprechen kann. Und das haben wir getan und das hat unsere Beziehung gerettet und auch dafür gesorgt, dass wir uns dann entschieden haben, trotz alledem eine Familie zu gründen und dass wir auch da trotz aller Schwierigkeiten, die ein Kind mit sich bringt oder dieses ganze Bild einer Familie, jetzt eben nicht nur ein Pärchen zu sein, sondern jetzt ein Vater und eine Mutter zu sein, wir können im Grunde über alles sprechen. Und selbst wenn man im Moment nicht über alles sprechen kann, dann können wir sagen, hey, lass uns da mal in einer Woche drüber reden oder so. Ich brauche jetzt erstmal einen dicken Eisbecher, bevor ich darüber reden kann. Also das sind alles Dinge, die man auch wahrnehmen darf. Also
habt ihr euch das alles alleine erarbeitet oder hattet ihr Unterstützung von außen? Weil das klingt schon sehr auch therapeutisch, wie ihr daran gegangen seid oder besonders du.
Stand jetzt kam das alles von uns aus. Wir haben vor, eine Paartherapie noch zu machen, weil auch hier nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wir haben immer noch unsere Themen. Und da wünsche ich mir auch Unterstützung. Wir werden in Zukunft eine Paartherapie machen. Das ist schon geplant, nur wir waren aktuell noch nicht da.
Ich habe gerade eben, als du das erzählt hast, durch den Podcast und so, und es hat mich in dem Moment so unfassbar stolz gemacht, weil das ist ja genau das, was wir hier wollen. Wir wollen zum Umdenken anregen und jetzt bist du hier als Beispiel dafür, dass das funktioniert. Und
wir haben ein Kind.
Krass, ey, krass. Aber wie gut war jetzt die Idee?
Die Idee fand ich sehr gut. Also
50% dieser Beziehung fanden die
selbst
Idee
wenn toll. Das drehen wir es mal um. Wenn ich jetzt das Lernen nicht mitgenommen hätte, dass man in einer Beziehung über alles reden sollte, dann hätte ich mich von ihm getrennt, hätte mir vielleicht einen neuen Partner gesucht und dann wäre es vielleicht in ein paar Jahren wieder in einer ähnlichen Situation geendet. Oder es wäre wieder ein Punkt gekommen, wo, es muss ja nicht mal Fremdgehen sein, aber es hätte ein Punkt kommen können, wo wir sagen, hey, darüber können wir gerade nicht sprechen. Und was mache ich dann? Dann trenne ich mich wieder und wieder und wieder. Ich muss mich irgendwann mal entscheiden.
Oh Gott, wie süß.
Und dann daran arbeiten.
Also würdest du sagen, GJH kann man empfehlen? Den anderen Paaren, jawohl.
Ja, hast du vielleicht noch abschließend einen Tipp, den du jetzt aus deiner Erfahrung nach draußen senden möchtest?
Redet miteinander und vor allem hört einander zu. Pass auf, jetzt kommt noch ein richtiger Spruch. Ihr habt doppelt so viele Ohren wie Münder, weil ihr doppelt so viel zuhören, wie reden sollt.
Dass ich den noch nie gehört
den
habe.
Den habe ich auch noch nie gehört.
Geil. Okay.
Also, ja, ein richtig dummer Spruch, aber es ist viel Wahres dran. Also redet miteinander, beachtet eure eigenen Grenzen.
Das ist sehr wichtig.
Überlegt, also macht das mit euch selbst aus. Ihr könnt in einem Gespräch, ihr müsst nicht sofort Rede und Antwort stehen. Ihr könnt erstmal fragen, ihr könnt erstmal Informationen sammeln, ihr könnt euch dann zurückziehen und dann auch sagen, ich habe jetzt gerade genug gehört, ich möchte drüber nachdenken, lass uns morgen weiterreden. Und versucht da in so einem Gespräch fair zu bleiben. Auch Themen als solches zu behandeln. Es ist nicht immer du gegen deinen Partner, sondern es ist du und dein Partner gegen das Problem. Und ich denke, wenn man sich das mal klar macht, dann
das,
noch ein Spruch direkt. Ne?
Ja, aber das ist so, so wichtig, denn oft tappe ich mich auch selber dabei, wie sich in Partnerschaften oder generell zwischenmenschlichen Beziehungen dann so ein Gegeneinander entwickelt. Und man muss dann wieder mal einen Schritt zurückgehen und sehen, hey, wir haben doch eigentlich das gleiche Ziel. Wir müssen gegen das Problem kämpfen und nicht gegen uns.
Wenn das Ziel für beide dasselbe ist.
Das muss man natürlich vorher
abklären. Das ist auch das Wichtigste, was ich sagen möchte. Wenn hier zwei Menschen sind, die ganz andere Ziele haben. Wenn er sagt, ja, ich will aber Prostituierte vögeln, wie ich will. Und ich werde das auch machen, egal ob ich dich frage oder damit einbeziehe oder nicht. Dann muss man so eine Beziehung auch beenden. Also wenn das Ziel noch dasselbe ist und beide miteinander respektvoll umgehen, trotz der Probleme, dann kann man damit arbeiten. Aber wenn euch jemand da dann keinen Respekt entgegenbringt und dieses Vertrauen, was man dann entgegenbringt, wieder und wieder verletzt, dann beendet die Beziehung und am besten auch den Kontakt.
Also ich bin absolut fasziniert von deiner Persönlichkeit. Ich treffe selten so emotional intelligente Menschen, wie du das bist. Chapeau.
Genau, Debbie. Und was ich auch nochmal herausstellen möchte, du hast ein paar Mal so ein bisschen die Furcht gehabt, dass du zu rational wirkst. Ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, wie viel Arbeit das war, erstmal deine eigenen Emotionen zu verstehen, zu verarbeiten, loszulassen und dann bereit zu sein, rational mit deinem Partner darüber zu sprechen. Und das ist was, was jeder trainieren kann. Man muss aber ein bisschen fair zu sich selbst sein und ein bisschen Geduld haben und ein bisschen Stärke mitbringen.
Oh, eine Paartherapie wird sehr viel Spaß mit dir haben. Weil du wirst auf jeden Fall, so arbeiten Therapeuten gern, weißt du, jemand, der wirklich auch Sachen umsetzen kann.
Voll.
Auch das, dass du gesagt hast, dass wir trotz dem ganzen Weg eine Paartherapie, ich finde, das ist einer der vernachlässigsten Faktoren in Beziehungen, dass die Leute das einfach als gegeben hinnehmen. Wir haben unsere Regeln geklärt, wir brauchen nichts mehr dabei. Genauso wie eigentlich fast jeder eine Therapie oder in irgendeiner Form von therapeutischer Maßnahme jedem gut tut, tut es jeder Beziehung gut, wenn jemand von außen nochmal draufschaut, ein bisschen versucht mitzuhelfen,
absolut.
Strategien an die Hand gibt, Methoden lehrt. Ja. Also ihr habt gute Karten, wir haben ihn leider nicht erwischt, aber vielleicht hat er irgendwann mal Bock.
Ja, wir sind ja aktuell zu dritt, das heißt, wir haben noch mehr Verantwortung, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Kind.
Mhm.
Da tun sich ganz neue Dynamiken auf.
Mhm.
Und was ich auch noch vielleicht abschließend noch mitgeben möchte, ist, wenn ihr merkt, dass ihr Themen habt oder wenn es euch irgendwie nicht gut geht, wenn euch was belastet, sucht euch wirklich irgendwie eine Vertrauensperson. Oder geht auch zum Arzt, auch wenn ich leider die Erfahrung gemacht habe, nicht ernst genommen worden zu sein. Vielleicht hier auch nochmal ein für Mediziner, die zuhören. Es war mein Fehler, dass ich wahrscheinlich zu rational beim Arzt saß und sagte, mir geht es nicht gut, bitte helfen Sie mir, ich habe eine Depression. Und weil ich genauso vor ihm saß, wie ich jetzt hier vor euch stehe, hat er wahrscheinlich das Gefühl gehabt, hey, guck mal, der geht's doch voll gut, guck mal, die weiß doch voll Bescheid.
Die funktioniert doch.
Die therapiert sich ja selber. Nein, so ist es nicht.
Das ist ein großes Problem, aber damit bist du auch wieder nicht alleine, Debbie. Der Arzt ist ja auch in einem Funktionsmodus und selber vielleicht überlastet und so greift ein Problem ins nächste. Was ich gerade noch aus eigener Erfahrung dazu sagen kann, wenn ihr depressiv seid oder solche Episoden habt, nicht nur checken, was für Probleme psychischer Natur um euch drum stattfinden, sondern lasst mal bitte ein Blutbild machen, egal wer das hört. Ganz, ganz, ganz krasse Booster für Depressionen, Eisenmangel, Vitamin-D-Mangel. Und Eisenwert, den kriegt man so leicht wieder gepusht, aber wenn der im Keller ist, macht es einen riesen Unterschied. Deine ganze Psyche hängt mit diesen kleinen Mineralien und Vitaminen zusammen und es ist so leicht erstmal an diesen Stellschrauben zu drehen, wenn man noch auf einen Termin für einen Therapeuten oder was auch immer wartet.
Stark, stark.
Hey, vielen Dank, Leute. Ja, Debbie, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich meine, großes Thema, Riesending hier aufzumachen. Vielen, vielen Dank für deinen Mut, dich hier so zu öffnen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich verspreche dir, dass du es bei der richtigen Community gemacht hast, im richtigen Podcast, wo es die richtigen Leute erreicht. Und vielen, vielen, vielen Dank. Wenn ihr da draußen irgendwie Tipps habt, wie ihr ähnliche Situationen vielleicht erlebt habt, wenn ihr uns da auch noch was dazu erzählen könnt, schreibt uns gerne, teilt es. Es hilft anderen Menschen. Selbst wenn das Ergebnis ein komplett anderes war. Wir alle sind nicht allein. Hey, Roman, wo sollen es die Leute denn hinschreiben?
Dings, wer ist nochmal der Podcast? gjh@swr3.de.
Jawollo.
So, ganz genau. Ja. Unser Kind. Sie das ist erste Wort.
Ein russisches Ja haben wir bekommen.
Hallo.
Ja, jetzt Liebe geht raus an die Community. Das neue Motto ist klar. Ihr seht, wo die Staffeln hinlaufen. Wir waren jetzt einmal bei Twitch. Wir sehen uns auch wieder bei Twitch. Da könnt ihr dann gleich live dazu schreiben, was eure Gedanken sind.
Das wäre eine Story gewesen, wo der Chat explodiert wäre.
Der Chat wäre explodiert. Ja. Ja.
Aber es gibt noch wegen gute Ideen. Also eine gute Idee hatte auch Jörg. Jörg hat uns nämlich geschrieben, dass er im Nachbarhaus, als er auf der Terrasse gesessen ist, naja, so Streitigkeiten gehört hat. Und dann hat er sich an eine der Episoden erinnert und da hat Max oder Jay war es, glaube ich, gesagt, hey, geht mal rüber und fragt mal, ob alles in Ordnung ist. Und das hat er dann auch gemacht. Er dachte, es ist eine gute Idee, rüberzugehen und zu fragen, ey, ist hier alles in Ordnung? Und dann hat die Person an der Tür gesagt, ja, also ja, hier ist alles in Ordnung. Und dann hat er nochmal nachgefragt, war auch ein Riesentipp von euch, ist hier wirklich alles in Ordnung? Und dann hat er den Jörg angeschaut und gesagt, ja, alles okay. Und seitdem war wohl Ruhe. Er scheint die Situation entschärft zu haben. Also tolle Idee, Jörg.
Genau. Voll gut gemacht. Natürlich immer an die Eigensicherung denken, aber das ist, es ist so schön zu hören, wie man Einfluss haben kann, ne?
Ja, auf wenn man ein bisschen aufmerksam ist. Und wenn ihr live sehen wollt, was wir für einen Einfluss auf der Bühne haben, dann dürft ihr zum BR Podcast Festival nach Nürnberg kommen. Maximilians Heimspiel quasi. Jawohl. Wir können es kaum erwarten, euch dort live zu sehen. Ihr dürft euch jetzt schon Tickets holen, die sind begrenzt. Und ja.
Schaut uns auf dem ARD-Twitch-Kanal, sehen wir uns live. Dort beantworten wir dann Fragen und ihr könnt uns direkt anschreiben. Bis dahin, ey, Debbie, wir sehen uns wahrscheinlich im Live-Chat mal bei Twitch, hoffe ich.
Ja, super gerne.
Juhu! Und bis dahin, vielen, vielen Dank, liebe Grüße.
Danke.
Auch an deinen Mann, wenn er jetzt daraus seine Lektion gezogen hat, dann sind wir alle cool mit ihm. Wenn ja, nicht, dann sehen wir uns.
Dann soll er mal herkommen.
Dann soll er uns auch die Lektion
gelesen. Podcast-Festival aber.
Werde ich mir ausrichten. Cool. Der hat sein Fett wegbekommen.
Ja, der wird die Folge, okay, die wird die Folge so im Auto hören, auch so, der wird zu drin sitzen. So,
nee, nicht im Auto, bitte nicht im Auto.
Im parkenden Auto, meinte ich. Ach so. Dass er so irgendwo parkt, weil ich schon nicht mehr kann. Na gut.
Und damit sind wir raus. Ciao.
Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Für alle Fans, die diese Folge hier rechtzeitig hören, die nächste Twitch-Live-Session ist schon am Freitag. Das ist der 19. Juli, 20 bis 22 Uhr, also live auf Twitch, auf dem ARD-Kanal. Da erzählt uns Nina, wie die Polizei sie ohne Führerschein am Steuer erwischt hat. Fahren ohne Fahrerlaubnis, wenn ihr da selber noch was offen habt oder uns einfach so unterstützen wollt, dann kommt gern rum beim Twitch-Kanal der ARD Freitagabend. Und für alle, die die Folge verpassen, kein Problem, den Mitschnitt gibt's kommende Woche hier als Podcast. Und den nächsten Podcast-Tipp, den gebe ich euch auch gern mit, denn ich finde ihn einfach super. Unser Team ist ja Fan von Biologe Mario Ludwig. Wer von euch unsere Folgen durchgehört hat, weiß, wir haben 3 Stück mit ihm aufgenommen. Das war jedes Mal ein großer Spaß. Und wir sind auf ihn gestoßen, weil er selber so einen tollen Podcast hat. Der heißt Wie die Tiere.
Hey, ich bin Daniel Kehler und ich bin der Host von Wie die Tiere. Das ist der Podcast, in dem es alle 2 Wochen darum geht, wie Tiere so durchs Leben kommen. Und manchmal entdecken wir sogar Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Menschen. Das mache ich zusammen mit dem Biologen Mario Ludwig, der so ziemlich alles über die noch so verrücktesten Tiere weiß, von denen ich teilweise vorher noch nie gehört habe. Zum Beispiel haben wir mal über Wohngemeinschaften im Tierreich gesprochen und da sind Mario direkt die Siedelweber eingefallen.
Die Siedelweber selbst sind so kleine Vögel, etwa wie ein Spatz so groß, sind auch ganz unscheinbar braun gefärbt und sind im südlichen Afrika zu Hause. Und was machen die? Die bauen sogenannte Gemeinschaftsnester, in denen bis zu 150 Familien Platz finden, also insgesamt 300 Tiere, wenn man von der Paar ausgeht. Und jede Familie verfügt natürlich über ihr eigenes Apartment.
Wie so eine Vogel-WG aufgebaut ist, das hört ihr bei Wie die Tiere. Alle 2 Wochen neu von Bremen 2 in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt.